Wir beschäftigen uns ja in diesen Wochen mit den Gleichnissen Jesu, um darüber ein bisschen etwas über das Reich Gottes zu lernen, um zu lernen, was das denn ist mit dem Kommen Jesu in unsere Welt hinein. Und da ist es wichtig, wenn man auf die Gleichnisse auch schaut, dass man das eben im Blick hat, oder man merkt es ja dann auch sehr schnell, so ein Gleichnis ist keine Vorlesung. Also Jesus hat ja auch Vorlesungen oder Predigten gehalten, aber in den Gleichnissen versucht er eben auf andere Weise nochmal das zu vermitteln, was das ist mit dem Reich Gottes, und er bindet das ja immer ein in etwas ganz Alltägliches, in etwas, was der Mensch kannte, wo er sofort einen Zugang zu hatte. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschichten. Wir hatten ja die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom liebenden Vater, je nachdem, oder den verlorenen Söhnen. Und ich hatte, glaube ich, in der Predigt dann auch erwähnt, dass diese Geschichte, die ja sehr bekannt ist, eigentlich so Weltkulturerbe sein müsste. Und weiß nicht, ob es dazu noch mal irgendwann kommt, aber das ist so eine bekannte, so eine wirklich berühmte Geschichte, eine wunderbare Erzählung. Das, womit wir uns heute beschäftigen, das wird nie so zum Weltkulturerbe werden. Die Geschichte ist erstmal irgendwie ziemlich durcheinander. Man muss sie öfters lesen und dann gucken, worum geht es denn da eigentlich. Wir haben ja gerade die Lesung gehört um dieses erstmal königliche Mahl, um dieses Hochzeitsmahl. Und bei Lukas ist eben so, ein Mensch lädt ein zur Hochzeit. Wir lesen die Geschichte auch nochmal im Matthäusevangelium. Da ist es ein König, der einlädt, zur Hochzeit zu kommen. Und bei beiden ist dann so, also bei Lukas und im Matthäusevangelium ist dann so, dass die geladenen Gäste irgendwie absagen. Wir können nicht, wir haben diesen und jenen Grund. Und hier haben wir gerade in der Lesung gehört, dass bei Lukas das dann so beschrieben ist, dass der Hausherr dann sagt, dann geht hin an die Hecken und Zäune und guckt und nötigt sie hereinzukommen, seht zu, dass der Festsaal voll wird. Im Matthäusevangelium wird die Geschichte ein klein wenig anders erzählt, da geht es brutaler zu. Da schreibt Matthäus dann eben davon, dass die, die eingeladen wurden vom König, dann die Boten verprügelt haben und getötet haben. Und da denkt man sich schon, natürlich kriege ich manchmal eine Einladung, die ein bisschen unpassend ist oder so, aber ist ja schon eigentlich vollkommen übertrieben. Aber so wird es bei Matthäus dann berichtet, und dann geht es nochmal eben auch darum, alle einzuladen und auch die Armen und die Elenden. Und dann am Ende, also ich empfehle euch das vielleicht mal auch für heute Nachmittag oder für diese Woche, diese beiden Geschichten ruhig mal zu lesen. Und dann liest man bei Matthäus am Ende eben, dass dann der König kommt und da sitzt einer an der Festtafel, der hat kein königliches Gewand an, kein hochzeitliches Gewand an. Und der fliegt dann raus. Und irgendwie denkt man sich, komisch, also erst werden ja die eingeladen, die Armen und Elenden, und also wir werden uns da heute nicht mit beschäftigen, aber es ist lohnt, das mal zu lesen und darüber nachzudenken. Nur als kleiner Hinweis, Matthäus erzählt diese Geschichte her eben vom Jahr 70 her, also Zerstörung des Tempels, und dann bekommt man da so ein bisschen auch nochmal einen anderen Blick für. Aber hier bei Lukas ist die Geschichte eben, wird ein bisschen anders erzählt. Um dieses Gleichnis, also man kann ja überlegen, ob das überhaupt ein Gleichnis ist, aber dieses Gleichnis, von dem Lukas hier dann erzählt, oder was Jesus im Lukas-Evangelium erzählt, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, Jesus ist bei einem Obersten der Pharisäer. Wir wissen gar nicht, ob eingeladen oder ob er sich selber eingeladen hat, also da steht jetzt nicht zu. Jesus ist bei einem der Obersten der Pharisäer, um dort Schabbat zu feiern. Und liest man dann, sie sitzen da zu Tische und so ist das. Also Familie kommt ja auch zusammen und man lädt so ein paar Gäste ein. Habt ihr in der Familie, in euren Familien oder so im Freundeskreis so Leute, die einem immer wieder auch auf den Geist gehen?
Nein.
So, Elfi hat genickt. Elfi, wer ist das bei euch? Aber wir wollen keine Namen nennen heute, aber jeder weiß das. Es gibt so bestimmte Leute, wenn die da sind, dann guckt man auch und verabredet sich vorher, lasst uns dieses oder jenes Thema bitte nicht ansprechen. Oder manchmal sind dann die Kinder oder die Ehefrau oder je nachdem, die denjenigen dann sagen, bitte heute mal nicht dieses Thema. Du weißt, es gibt immer nur Stress in der Familie und. Die Corona-Zeit, auch jetzt noch, ist auch so etwas gewesen, wo viele dann gesagt haben, wir reden nicht mehr drüber. Und da gab es natürlich die, die immer wieder drüber reden mussten und alle haben gesagt, oh, muss das denn sein? Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor in dieser Geschichte. Die Jünger haben Jesus beobachtet und ich glaube, da ging ihm manchmal auch sehr auf den Keks. Oh, jetzt kriegt er schon wieder seinen mitleidigen Blick. So habe ich mir das vorgestellt. Weil Jesus war ja bei einem der Obersten, der Pharisäer, um Schabbat zu feiern und es war dort einer, der war wassersüchtig. Also irgendwie so eine Herzinsuffizienz oder irgendwie was Lebernieren oder so, wir wissen es nicht. Also Wasser sammelt sich im Körper an. Ist jetzt nichts Schlimmes, könnte man sagen, aber also derjenige ist nicht blind, der ist nicht stumm, der ist nicht aussätzig. Auch natürlich, die Wassersucht nervt und ist auch schwierig, aber gibt nochmal andere Kategorien von Krankheiten. Und derjenige ist dann auch da und feiert mit und das gehörte auch zum guten Ton. Also wir wissen gar nicht, gehört der zur Familie oder wurde der so eingeladen. Das gehörte aber zum guten Ton auch in diesem jüdischen Kontext, dass man beim Schabbat eben auch die Armen und Elenden mit dazu einlädt. Aber damit füllt man dann nicht das ganze Haus, aber die werden auch dazu eingeladen. Und derjenige war dann auch da. Und dann sahen die Jünger schon wieder diesen Blick Jesu. Und wussten, oh, ich kann mir das richtig vorstellen, so, oh, Jesus, ist doch, lasst uns doch einmal in Ruhe hier feiern. Und, aber, sag mal, ist erlaubt, am Schabbat zu heilen? Und da wussten die Jünger schon wieder, ach, jetzt ja, könnte ja jetzt so ein schönes theologisches Streitgespräch werden. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und die Schriftgelehrten, die dabei waren, schwiegen. Also man hatte keine Antwort darauf. Man hätte irgendwie eine Antwort geben können, aber es war irgendwie unsicher. Und Jesus stellte diese Frage und dann natürlich merkt man dann wieder, na, es geht ihm nicht einfach so um eine akademische Frage, die man stellt, um darüber reden zu können. Sag mal, wie hältst du es eigentlich mit und wie... Nein, bei Jesus ist es wieder so, er geht hin und heilt diesen Mann. Mann, der war nicht blind, der war nicht taub, der hatte keinen Aussatz, der saß nicht im Rollstuhl, was auch immer. Das hätte doch auch gut und gerne am nächsten Tag gemacht werden können. Aber nein, er fängt wieder mit so einem Thema an und lässt dann den Gedanken auch Taten folgen. Und sagt dann zu den, die dabei waren, wisst ihr, wer von euch würde nicht, wenn sein Sohn in eine Grube fällt oder eins seiner Tiere in die Grube fällt, auch am Schabbat hingehen und dieses Tier dann irgendwie retten? Wer von euch würde das nicht tun? Wer von euch würde sein Kind da draußen dann in der Grube liegen lassen und sagen, ah, ist schon doof, aber... Schabbat? Keiner. Und hier spricht Jesus auch nicht eben so das gute menschliche oder das mitmenschliche Bewusstsein an, sondern im Judentum war es auch so, am Schabbat zu heilen, war nicht erlaubt. Denn heilen ist Arbeit, Arbeit am Schabbat ist verboten. Aber es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme bestand darin, wenn es eben um, ich sag mal, Leib und Leben ging, dann durfte man eben auch am Schabbat eingreifen. Und das ist das, worauf Jesus anspielt. Er sagt, sag mal, wenn dein Sohn in der Grube liegt, wenn irgendwie dein Last dir irgendwie da reingefallen ist, dann machst du doch auch etwas. Und hier bei diesem Wassersüchtigen, hätte es nicht noch ein bisschen Zeit gehabt? Diese Geschichte, die vorher eben erzählt wird, die wir eben nicht in der Lesung gehört haben, macht eben deutlich, dass Jesus das Retten und das Heilen dieses Wassersüchtigen eben vergleicht mit etwas, was man nicht aufschieben kann. Und das ist das Leben Jesu, dass er sagt, Barmherzigkeit kann ich nicht verschieben. Vielleicht kannst du das, dass du sagst, naja, morgen ist auch noch ein Tag, da kann ich auch noch Gutes tun. Jesus sagt, ich kann das nicht. Wenn ich einen sehe, der arm und elend ist, muss ich hingehen, muss ich dem helfen. Ich kann nicht anders. Und das ist erstmal dann das, was man in dieser Geschichte oder aus dieser Geschichte dann lernen kann. Die Barmherzigkeit Jesu, das ist eine Barmherzigkeit, die nicht aufgeschoben werden kann. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Jünger immer wieder auch da saßen und sagten, ach Jesus, komm, nicht schon wieder. Warum? Weil es nicht anders geht. Er muss darüber reden. Und er muss eben nicht nur darüber reden, sondern er muss das, was Barmherzigkeit meint, eben auch ins Leben umsetzen. Nicht nur ein bisschen darüber zu philosophieren, sondern es muss bei den Menschen ankommen. Das war die Geschichte. Und dann geht es irgendwie so bummelig weiter. Das haben wir gerade gehört. Jesus sieht, wie die Leute dort irgendwie so gerangelt haben. Damals höchstwahrscheinlich war das so, dass die Sitzordnung aus so einem U bestand, also wie wir das unten dann auch immer haben, wenn wir da größere Veranstaltungen haben. Und wer sitzt ganz oben, ganz vorne immer beim Mitarbeitertag? Der Pastor und der Gemeindeleiter. Warum? Ja, es hat pragmatische Gründe, nicht weil wir so wichtig sind, aber ein bisschen ja vielleicht auch schon doch. Aber so war das damals auch. Die wichtigen Leute saßen eben oben am Tisch und dann ging es eben, man kennt das ja auch bei Hochzeitsfeiern. Die Familie, die sitzt ganz nah dran und die engen Freunde und dann die geliebten Tanten und dann die weniger geliebten und. Und dann kann man richtig gucken, wie so das Verwandtschaftsverhältnis ist. Und Jesus sah, wie sie dann eben gucken, dass sie sich vorne irgendwie hinsetzen können, oben am Tisch irgendwie hinsetzen können. Wir wissen nicht so genau, was er da gedacht hat, aber er erzählt dann dieses Gleichnis, was eigentlich gar kein Gleichnis ist, sondern was irgendwie so eine Lebensklugheit ist. Er sagt, Junge, sei vorsichtig. Wenn du dich jetzt da oben hinsetzt und dann kommt jemand, der ist noch wichtiger als du, dann kann sein, dass eben der Hausherr kommt und sagt, hör mal, sitzt du mal weiter unten. Und das ist ja eine peinliche Nummer. Das ist kein Gleichnis, das ist so ein Lebenstipp. Also lieber ein bisschen den Ball flach halten und dann kann sich das ja irgendwie, aber wenn du selber dann dich da vorne hinsetzt und auf einmal merkst du, du musst dich nochmal erheben und nach hinten hinsetzen, dann ist es schwierig. Das ist kein Gleichnis im eigentlichen Sinne, sondern ist so ein bisschen Lebensklugheit. Man kann ja auch damit spielen. Also, dass man sich dann irgendwie unten hinsetzt und dann kommen die Leute und sagen, ach, Herr Pastor, also bitte, da kommen Sie aber. Und dann, ja, dann sagen, nein, muss ja nicht sein. Und dann, ja, na gut, und dann geht man halt nach vorne und alle sehen einen. Ja, man muss schon mit dem spielen, was einem so dann auch, ermöglicht wird. So sind wir. Die einen können es ein bisschen besser verbergen, die anderen sind schlechter darin, aber so sind wir. Keiner von uns will irgendwie am Katzentisch sitzen, sondern irgendwie wollen wir doch alle möglichst nah dran sein. Hat ja kurz erwähnt, war ja 20-jähriger Geburtstag vom Dong Swang Center und da gab es eben abends auch einen so Empfang. Und das ist immer, ich versuche mich da selber dann eben auch bei zu beobachten, also kam dann da an und der Schwiegersohn vom Chef kam dann auch, freute sich und sagte, komm mit. Und dann kriegt man halt so ein blaues Bändchen. Das haben so einige, aber die meisten nicht. Damit kommt man dann in bestimmte Bereiche rein, damit kann man dann abends eben zum Empfang gehen. Und was ist das für ein Gefühl? Und dann kam eine Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus und hat uns begrüßt und so. Und die hatte kein blaues Bändchen. Ich habe ihr dann gesagt, wie sie drankommt und wo sie eins kriegt und so. Aber ja, so sind wir Menschen. Manchmal ein bisschen geschickter, manchmal ungeschickter. In dem, wie andere Leute es mitkriegen. Jesus sieht die Leute dort und merkt, genauso wie heute, so auch damals, die Leute gucken, dass sie nicht am Katzentisch, sondern oben sitzen. Und Jesus sagt, pass auf, es könnte echt schief gehen und dann wird es peinlich. Ja, kann man nur sagen, okay, ich lerne für mich daraus, mich, so könnte man das jetzt nennen, taktisch klüger zu verhalten. Ja, das wäre auch eine komische Anweisung Jesu. Also, da wäre er ja jetzt eher so der Lebenscoach. Und dann erzählt Jesus ja eine weitere Geschichte. Wieder, und diesmal ist kein Hochzeitsmahl, sondern ein Gastmahl. Und er sagt ihm dann auch, es wird eingeladen, aber es kommen wieder nicht alle. Und das ist etwas, was für Jesus dann irgendwie schwierig ist. Warum? Bei Matthäus wird es noch ein bisschen deutlicher, bei Lukas ist aber auch eigentlich sehr klar. Es taucht ja, am Anfang geht es ja um ein Hochzeitsmahl, es wird nicht über die Braut gesprochen, es wird nicht über Familie gesprochen und so, alles irgendwie unwichtig. Es geht nur um ein Hochzeitsmahl. Und dem Leser wird sehr schnell klar, wer hier eigentlich der Bräutigam ist. Und der Bräutigam ist Jesus selbst. Der Bräutigam ist Jesus, der dann gesandt wird, um sich eine Braut zu suchen. Und das soll gefeiert werden. Und dann gibt es eben die Wichtigen, die Wichtigeres zu tun haben. Die sagen, du, ich habe mir gerade einen Acker gekauft, ich muss mich erstmal um meine Frau kümmern, will heiraten und. Und das sind ja alles eigentlich Gründe, wo man sagen kann, ja, kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Aber was in dieser Geschichte dann rauskommt, ist, dass die geladen sind, dass die nicht kommen wollen, dass die geladen sind, irgendwie kein großes Interesse haben, an diesem Mahl irgendwie teilzunehmen. Und die kommen, um daran teilzunehmen, die Geladenen, die kommen, also die Wichtigen, die gucken natürlich, dass sie den richtigen Platz am Tisch bekommen und der sollte möglichst weit oben sein. Möglichst weit eben bei den ganz Wichtigen sein. Und dann erzählt Jesus eben diese Geschichte weiter und wie gesagt, wir lesen das bei Lukas und bei Matthäus, wie der Brautvater es nicht aushält und sagt, so jetzt geht zu den Hecken und Zäunen, zu den Armen und Elenden und nötigt sie hereinzukommen. Holt die Leute ran, dass sie Platz nehmen am Tisch. Holt die Leute ran, dass sie mitfeiern. Und das, was uns hier begegnet, ist eben die Einladung Jesu, an diesem Hochzeitsmahl, an diesem Gastmahl teilzunehmen. Und da gibt es jetzt zwei, ich sag mal, Verhaltensregeln, die man aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte dann eben ziehen kann. Und das erste ist, wie verhalte ich mich zu der Einladung? Komme ich? Oder sage ich, es gibt gerade irgendwie Wichtigeres? Schön, danke für die Einladung so, aber ich kann gerade nicht. Diese Geschichte, das ist eben die Geschichte von denen, die so diesen vierfachen Acker. Und davon haben wir letzte Woche, oder darüber haben wir letzte Woche dann nachgedacht, die so von diesem vierfachen Acker bestimmt sind. Die einfach sagen, es gibt Wichtigeres. Ich will diese Eindeutigkeit nicht. Ich habe anderes zu tun. Und diese Geschichte erzählt ganz einfach, da ist ein Brautvater, da ist ein Vater im Himmel, das war ja dann die Geschichte vom verlorenen Sohn, der uns einlädt, der sagt, komm. Der uns einlädt, an diesem Tisch Platz zu nehmen und sagt, komm. Und die erste Frage ist, gehe ich? Lasse ich mich einladen? Komme ich zu diesem Tisch? Und dann aber noch die zweite Frage, wie komme ich? Und das ist die eigentlich für uns erstmal spannende Frage. Denn Das war ja das, was Jesus dann so beobachtet hat und gesehen hat. Die, die eingeladen waren und die, die gekommen sind, das sind auf einmal die, die eben versuchen oder die dann sagen, naja, mein Platz, okay, erste Reihe, ich weiß, Familie und, aber dann müsste doch schon bald mein Platz kommen, oder? So wichtig bin ich doch. So viel Ansehen habe ich doch. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die wir in dieser Welt erleben, die wir zum Beispiel viel auch in der Politik erleben, da erlebe ich das auch immer wieder, sondern die wir auch in, ja, im Reich Gottes erleben. Nicht nur bei irgendwelchen Bischöfen und Kardinälen und, sondern auch unter uns. Und da geht es jetzt nicht nur darum, wo sitze ich, sondern wie sehe ich mich an diesem Tisch in dieser Gemeinschaft? Wo ist mein Platz? Und wenn ich mir das so anschaue, so jetzt, ich sag mal, nicht nur, oder nicht jetzt bei uns hier und heute, sondern in der Geschichte der Kirche, dann waren es eben gerade die, die dieser Einladung gefolgt sind, die daraus eben geschlossen haben, naja, wie will er Reich Gottes auch bauen ohne mich, ne? Und dann den angemessenen Platz gesucht haben. Ja, nicht nur Politiker ziehen Flunsch, wenn sie bei der Begrüßung übersehen werden. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, ist mir zum ersten Mal, glaube ich, in Augsburg, nee, war, glaube ich, schon in Ludwigsburg auch begegnet. Da hatte ich mit dem Bürgermeister gesprochen, er sagte, jetzt wurde er vom Ältestenrat herbeizitiert. Warum? Weil er bei irgendeiner Veranstaltung vergessen hat, bestimmte Leute zu begrüßen, eben die Abgeordneten waren im Stadtparlament. Es ist hier genauso, wenn Veranstaltungen sind und man vergisst den einen oder den anderen, dann gibt es Ärger, weil das kann doch nicht sein. Und das ist eben die Frage, wie geht es mir, wie geht es uns auch damit, wenn wir eben nicht gleich nach vorne geführt werden. Haben wir dann das Gefühl, ja, das passt doch nicht, weil eigentlich müsste ich doch viel weiter vorne sitzen. Die Einladung Jesu oder die Einladung des Vaters, an diesen Tisch zu kommen, die erreicht, so erzählen es die Evangelien, zuallererst Leute, die eigentlich nicht dazugehören. Das ist, sag mal, der Kontext damals. Wir gehören nicht dazu. Wir als Heiden gehören nicht dazu. Wir als Sünder gehören nicht dazu. Wir waren nicht die, die eingeladen waren. Das hat sich jetzt natürlich in 2000 Jahre Kirchengeschichte auch ein bisschen verwandelt. Aber eigentlich war so das Bewusstsein, wir gehören nicht dazu. Und ich glaube, das ist auch eine Haltung, die erstmal deutlich macht, wie es um uns und in uns steht. Die Einladung an den Tisch des Herrn ist eine Einladung, wo wir eigentlich sagen müssten, was, ich? Ich kriege jetzt so ein blaues Bändchen, ich? Die Einladung zu diesem Festmahl ist am Ende auch eine Einladung hier zu diesem Abendmahl. Und wo wir eigentlich immer wieder neu uns fragen müssen, ich? Und dann komme ich da rein und setze mich an diese Tafel und wo gehe ich hin? Und eigentlich müsste ich sagen, okay, da in der Ecke ist auch noch ein Stuhl, da setze ich mich erstmal hin, aber es sind doch viel mehr auch oder andere würdiger, dann da Platz zu nehmen. Es sind doch andere würdiger, dann da oben an der Tafel zu sitzen, oder? Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, später mal, wenn wir an dieser großen, großen Tafel sitzen. So beschreibt Jesus ja dieses Bild. Wo wirst du sitzen? Also jetzt weißt du zumindest schon mal, wie du dich taktisch verhalten sollst. Aber was glaubst du eigentlich, wo du sitzen wirst? Ganz oben oder eher weiter unten? Ich weiß, wo ich sitze. Das hat mir mein Herr schon verraten. Er hat gesagt, Thorsten, du wirst ganz vorne mit mir sitzen. Tja, Theologiestudium muss sich lohnen. Und als er mir das so sagte, war ich schon ein bisschen, oh doch, dich hat ja zumindest nicht den Falschen erwischt. Ne? Und dann hat er mir einen Blick gegönnt auf diesen Tisch, der dort steht. Und wisst ihr was? Ist kein U, sondern ist eine lange Tafel. Wir alle sitzen vorne. Wer zur rechten und zur linken sitzt, muss mal gucken, aber wir alle sitzen vorne. Weil da ein Vater im Himmel ist, der zu seinen Leuten sagt, da geh an die Hecken und Zäune und geh in diese Kneipe da und hol den. Lad den ein, den will ich dabei haben. Nicht, weil er so würdig ist, nicht, weil er es verdient hat, sondern ich will ihn dabei haben, lad ihn ein. Und so sind wir alle eingeladen und werden alle miteinander vorne oben am Tisch sitzen. Wird ein bisschen breiter werden, die Tafel, aber weil das, ich sag mal, das Ansinnen Jesu auch ist, weil das diese Einladung auch meint. Und dazu sind wir auch heute wieder eingeladen, hier am Tisch des Herrn, das zu leben und zu erleben. Die erste Frage ist, komme ich? Lasse ich mich einladen? Und die zweite Frage ist, wie komme ich? Wir machen das ja in den letzten Monaten. Es ist erstmal Corona geschuldet, ja eben so, dass wir uns immer auf den Weg machen und hier dann vorbeigehen. Dazu gehört, das ist aber auch eigentlich eine geistliche Übung, denn im Judentum gehört der Weg zum Gottesdienst schon zum Gottesdienst. Also wenn ihr hier auf dem Weg zum Abendmahl seid, dann feiert ihr eigentlich schon das Abendmahl. Und auf diesem Weg kann man sich dann auch vorbereiten auf das, was kommt. Und dann trifft man den einen und den anderen und dann kann man sagen, ah, Henrik, wir müssen dann nachher nochmal, weil wir haben ja Zeit, bis wir hier vorne sind, lass uns nochmal darüber reden, das Schloss da ist und kann man so machen. Aber dann verschenkt ihr etwas. Man kann auch es anders machen, dass man sagt, Henrik, du auch eingeladen? Ja. Wohin denn? Zum Tisch der Gnade? Ja. Und brauchst du jetzt wieder Gnade? Ja. Warum? Das erzähle ich meinem Pastor. Auf diesem Weg können wir uns auch miteinander freuen, dass wir eingeladen sind zu diesem Tisch des Herrn, dass wir darin Platz nehmen dürfen. Und wir sind nicht eingeladen, weil wir eben die Überflieger sind, sondern wir sind wieder eingeladen, weil wir auch an diesem Sonntag wieder Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Und da sagt unser Herr, es ist jetzt nicht Schabbat, sondern bei euch ist der Sonntag, aber ich kann nicht bis Montag warten. Ich will, dass heute, dass hier und jetzt Gnade und Barmherzigkeit ankommt. Bei dir und bei dir und bei dir und bei dir. Und darum ist es immer wieder ein Geschenk und gut, dass wir miteinander eingeladen sind zu diesem Tisch des Herrn. Und wir können uns darauf vorbereiten, indem wir das nächste Lied miteinander singen, dass es gut ist, an diesem Tisch zusammen zu sein. Und können ja auch schon mal überlegen, wen wir wohl auf diesem Weg treffen werden. Und natürlich, wir wissen es, aber es gilt, sich auch immer wieder daran zu erinnern. Henrik, du auch eingeladen? Super, ich auch. Komm, wir gehen zusammen zu diesem Tisch der Gnade und zu diesem Tisch seiner Barmherzigkeit. Es ist gut, an diesem Tisch beisammen zu sein.